Ja, liebe Gemeinde, guten Morgen auch von mir. Schön, euch zu sehen. Ich werde jetzt den Predigtext von heute Morgen uns vorlesen. Wir sind ja ganz am Anfang des Januars gestartet mit dem Thema Anfangen. Ganz passend zum Beginn eines neuen Jahres. Anfangen. Und ich möchte aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 35 bis 51 vorlesen. Ihr habt den Text vor Augen, denn es geht schnell in diesem Text. Am nächsten Tag stand Johannes, der Täufer, aber abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Wo ist dein Zuhause? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was soll und kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagte von ihm: Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Ja, das ist unser Predigtext für heute. Ziemlich vielschichtig. Und wenn ich jetzt fragen würde, könnte mal jemand bitte zusammenfassen, dann müsste man sich schon sehr konzentrieren, um all die Namen und die Begebenheiten der richtigen Reihenfolge zusammenzufassen. Weil da unglaublich viel passiert. Viele Namen, viele Geschichten und vieles, was so ineinander verwoben ist. Es ist eine echte orientalische Erzählung. Da kommt das eine ins andere und es wiederholen sich auch Begriffe. Eins führt zum nächsten hin. Und man wird in dieser Geschichte, wenn man sie liest, regelrecht mitgenommen, obwohl man eigentlich das Gefühl hat: Stopp, können wir mal ganz kurz Pause machen, einmal kurz zurückspulen, damit ich nochmal verstehe, was ist eigentlich gerade passiert. In dieser kurzen, dichten Erzählung fängt Jesus mit Menschen an. Oder anders gesagt, etwas passiert in dieser Geschichte mit den Menschen, die Jesus begegnen, von ihm hören, wo die Wege sich plötzlich kreuzen. Etwas passiert an ihnen durch diese Begegnung. Und mich fasziniert diese Kettenreaktion, die das auslöst, diese Begegnung mit Jesus. Menschen wenden sich Jesus zu. Und unterwegs treffen sie dann wieder andere Menschen, die sich dann auch anschließen. Und dann findet Jesus noch einen, den lädt er diesmal ein. Und am Ende sind es 5 Menschen, keine 24 Stunden später. Und ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist bei der Textlesung. Obwohl alles so unglaublich schnell geht in dieser Geschichte, gibt es eine Zeitangabe, als die ersten beiden nämlich zu Jesus stoßen. Komisch, oder? Alles kommt so hintereinander. Warum denn ausgerechnet diese Zeitangabe, die 10. Stunde um 16 Uhr, wo alles doch so schnell geht? Was soll das? Vielleicht, weil am Ende doch nur ein Moment ist, den es braucht, damit bei mir das Herz, damit bei mir der Kopf, das Leben aufgeht und ich vielleicht anfange, mein Leben noch einmal in eine ganz andere Richtung in Bewegung zu bringen. Es braucht nur einen Moment, aber dieser Moment ist festgesetzt mitten in der Zeit. Bewegung im Neuanfang, darum geht es in dieser Geschichte. Es sind viele Geschichten, viele Aneinanderreihungen und für jeden persönlich ist es aber ein besonderer Moment. Eine Uhrzeit sozusagen. Uns wird also die Geschichte des Anfangs erzählt, wie Jesus mit Menschen beginnt. Menschen machen einen Anfang mit Gott. Eine großartige Bewegung kommt in Gang, zu der wir bis heute gehören dürfen, zu dieser Bewegung. Und in diesem Anfang ist schon alles drin. Versuchen wir nochmal ein bisschen durch den Text durchzugehen. Es beginnt also alles damit, dass Menschen zu Jesus finden. Oder? Beginnt es damit? Eigentlich nicht. Denn es beginnt damit, dass Johannes sagt, Johannes steht da und hält eine Predigt, Johannes der Täufer, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und da stehen zwei Jünger, die zu Johannes gehören, also seine Jünger, bei ihm. Und sie hören, wie Johannes über Jesus spricht, der gerade vorbeigeht. Und diese Jünger hören das und sie hören ihn sagen, das ist das Lamm Gottes. Und sie schauen zu Jesus und dann gehen sie mit Jesus und werden seine Jünger. Treulose Tomaten. Und dann stellen die beiden eine wichtige Frage. Meister, wo bist du? Rabbi, wo bist du? Wo wirst du bleiben? Und schon mit dieser Frage merkt man, dass diese beiden Menschen, diese beiden Jünger, suchende Menschen sind. Damals sind ja einige Rabbiner unterwegs gewesen. Ne? Johannes hat sich als einer verstanden, auch wenn er besonders war. Jesus wurde so verstanden. Und viele Menschen sind auf der Suche gewesen, so einem Rabbi nachzufolgen und mit dem unterwegs zu sein. Und es war üblich, dass man sich als Jünger beworben hat bei so einem Rabbi. Und natürlich wollte man bei einem Guten dabei sein. Und es gab auch wirklich Jünger, die waren Suchende und waren mal bei dem einen, zum Beispiel Johannes, und dann bei dem nächsten, Jesus. Und sie fragten ihn, wo ist deine Bleibe? Wir haben es gerade gehört, Luther übersetzt Herberge. Das meint aber gar nicht so sehr die Wohnung, sondern die Schule, die Richtung, die Prägung, für die er stand als Lehrer. Die wollten rausfinden, wer bist du eigentlich? Was hat dich geprägt? Welche Lehre vertrittst du denn? Und dann fängt Jesus an, stundenlang zu erklären. Er macht die Bücher auf und liest ihnen vor, alles, was wichtig ist, alle seine Protokolle. So passiert es nicht. Das tut er tatsächlich nicht, sondern er sagt, kommt und seht. Kommt und seht. Das ist die Hauptaussage in diesem Text. Kommt und seht. Komm und sieh. Auch später wird er die Jünger so ansprechen. Und das machen die beiden. Sie bleiben und sie sehen ihn. Sie sehen seine erste Nacht, die Nächte und sie bleiben trotzdem. Denn er hat gar kein Zuhause, er hat keinen Ort, keine Adresse. Und am nächsten Tag gehen sie mit ihm und dann kommt der Nächste dazu, Philippus. Diesmal findet Jesus Philippus, steht da. Und Philippus findet wiederum Nathanael. Um den geht es dann etwas länger, weil er der Frustrierteste in dieser ganzen Geschichte ist. Der sitzt nämlich unter dem Feigenbaum. Und unter dem Feigenbaum sitzt man, wenn man nichts mehr anderes mehr hat als die Natur, wenn man sich zurückzieht, wenn man da ja, einen Ort sucht, wo man vor sich hin brödeln kann. Mehr hat er nicht, als die Natur zu beobachten, wie alles kommt und wie alles geht, aber immerhin tröstet das ja wenigstens irgendwie. Nathanael hat wenig Hoffnung, wie auch. Er hat sein Land kennengelernt. Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Da waren keine Hoffnungsträger. Auch bei den anderen Rabbinern gab es diese Hoffnung nicht. Dem Johannes wäre der auch nicht hinterhergelaufen. Warum denn dann Jesus von Nazareth? Komm und sieh. Die ganze Geschichte hat einen inneren Zug. Nicht nur, weil der eine den anderen mitnimmt und man seine Verwandten mitschleppt und seine Freunde anspricht, sondern auch noch durch etwas ganz anderes. Und das hat etwas damit zu tun, was Johannes hier, also Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, das Johannes-Evangelium, was er hier in diesem Text an Titeln für Jesus sammelt, ganz am Anfang der Geschichte schon. Erstes Kapitel. Und ich habe euch das mal markiert, hintereinander. Zum zweiten Mal sagt Johannes hier das Lamm Gottes. Einige Verse vorher, das habe ich jetzt nicht mit vorgelesen, sagt er das auch schon. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Was heißt das denn, das Lamm Gottes? Da muss man das Johannesevangelium ja erstmal bis ganz zum Schluss lesen, damit man versteht, was das bedeuten könnte. Aber hier wird das schon gesagt, dass der Welt Sünden trägt. Denn das war eines der großen Probleme der Menschen damals, der jüdischen Menschen, der religiösen Menschen. Die große Hoffnung, dass endlich jemand kommt, der die Trennung zwischen Gott und Mensch aufhebt, der etwas verbindet, was nicht mehr zusammenpasste und nicht mehr zusammenkam. Und dann kommen noch die anderen Titel dazu. Rabbi, so wird er von den suchenden Jüngern genannt. Rabbi, und das muss Johannes sogar schon übersetzen, was das heißt. Er erklärt das dann, das ist der Meister. Und da merkt man schon, ach, wenn Johannes schon Sachen übersetzen muss aus der Bibel, wie sehr müssen wir dann Dinge aus der Bibel auch für uns übersetzen, damit wir sie richtig verstehen. Er musste das tun, weil seine Hörer überhaupt nicht mehr die jüdische Tradition kannten. Deswegen übersetzt er schon in diesem Evangelium. Und übersetzen ist schwer. Man muss Worte finden, die Dinge erklären. Also, Messias. Aber weiß denn noch jemand, wer und was ein Messias ist? Der Gesalbte? Weiter unten sagt dann Philippus, du, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Wieder eine Anknüpfung und zum Schluss nochmal ein Dreiklang, eine tiefe Erkenntnis, die Nathanael hat nach seiner Berufung, nach seiner Einladung. Rabbi, Meister, du bist Gottes Sohn, du bist der König Israels. Große Titel, gleich im ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Warum stehen die hier schon am Anfang? Sozusagen als Überschrift vor dem ganzen Wirken Jesu. Denn er hat ja noch nichts gemacht. Der lief einfach nur in die Weltgeschichte hinein und dann haben sie ihm schon seine Titel auferlegt und zugerufen. Oder waren das gar nicht seine Titel? Es waren nicht seine Titel. Es waren ihre Titel. Es waren ihre Sehnsuchtstitel. Die Sehnsuchtstitel, mit denen die Menschen, die er gerufen hat, gelebt haben. Ihre Sehnsuchtsgeschichte, die sie bei sich tragen, unterm Feigenbaum, der zweimal im Jahr blühen soll und es doch nicht tut. Ihre Sehnsuchtsgeschichte in Israel, das kein Land ist, in dem das aufkommt, was eigentlich zum Shalom, zum Frieden dazugehört. Ein jeder soll unter seinem Weinstock in Frieden leben, im Shalom, ohne Angst, so heißt es in den Propheten. Da saß Nathanael unterm Feigenbaum und hatte ihn nicht, seinen inneren Frieden. Ihre Sehnsuchtstitel, die liefen in ihrer Geschichte mit. Die waren geprägt durch das, was sie geglaubt und was sie gehofft haben. Johannes der Täufer wünscht sich, dass sein Volk zur Buße geht, in die Buße geht und in die Gemeinschaft mit Gott kommt. Dass endlich etwas passiert, dass diese Distanz zwischen Gott und Menschen aufgehoben wird. Und deshalb entdeckt er in Jesus das Lamm Gottes. Endlich einer, endlich, der befähigt ist, diese Trennung aufzuheben zu Gott. Und Andreas fragt nach dem Rabbi, der fragt, wo ist mein Lehrer? Wer sagt mir denn, wo es lang geht? Und dann sagt er zu seinem Bruder Simon Petrus, wir haben den Messias gefunden. Das ist die alte Hoffnungsfigur aus dem Alten Testament. Den Messias haben wir gefunden. Einmal wird einer kommen, das waren die alten Prophezeiungen, der ist anders als die Herrscher dieser Welt. Einmal wird einer kommen, der ist nicht so korrupt und falsch, der ist nicht so arrogant, der geht nicht über Leichen. Der bedient sich nicht als erstes selbst. Der setzt sich stattdessen für die anderen ein. Der gibt sein Leben für andere. Das war die Sehnsucht nach einer gerechten Figur, nach einem leidenden Gerechten, der kommt und sich belastet mit der Zeit, damit die Zeit und damit diese Welt besser wird. Das ist die Sehnsucht nach dem Messias, nach dem Gesalbten. Und im Johannesevangelium heißt er dann der Christus, Jesus Christus, diese Doppelbezeichnung. Und er erfüllt darin das, was die Träume sind in der alttestamentlichen jüdischen Tradition. Von einer Welt, in der Gott nicht nur durch Gebote herrscht, sondern in dem jeder sein Zuhause, seine Mitte in ihm selbst gefunden hat, in dem er leben kann, in Gott selbst. Diese Sehnsuchtstitel der Menschen damals machen die Geschichte aus von diesen Menschen. Und jetzt ist die Frage, im ganzen Johannesevangelium, wird dieser Jesus diese Titel, diese Sehnsucht erfüllen? Er erfüllt sie. Auch hier in dieser Geschichte erfüllt er sie schon. Und das ist nur die eine Hälfte dieser Geschichte. Das ist die eine Hälfte, dass die Jünger, dass die Menschen ihre Sehnsucht mitbringen. Jesus bringt ja auch etwas mit. Für sie und für jeden, den er ansprechen kann. Er sagt dem Simon, dem Bruder, den der Andreas mitbringt, Simon, du bist der Fels. Und er sagt dem Nathanael, den er unter dem Feigenbaum sitzen sieht, du bist ein wahrer Israelit. Und dadurch sind die beiden dann dabei, weil Jesus sie so anspricht. Und im Anfang ist alles schon da, was Jesus bringen kann. Im Anfang ist auch alles da, was er geben will. Komm und sieh. Das ist die Einladung Jesu. Und Jesus, der Einladende, hatte als allererstes sie gesehen. Er hat sie gesehen mit ihrer Sehnsucht im Herzen. Er hatte es gesehen. Und deshalb konnte er sie erreichen mit seinem Blick auf ihr Leben, auf ihre Persönlichkeit. Er hatte gesehen, was sie sein könnten in der Zukunft. Und deshalb konnte er das sagen, Nathanael, wahrer Israelit. Mensch, Junge, sitz doch nicht nur hier rum mit deiner kleinen Hoffnung und deinem Zynismus unter diesem Feigenbaum. Du bist doch ein wahrer Mann des Volkes. Du sollst mitkommen und für deine Leute ein Bote sein. Du kannst wirklich etwas bewegen. Und er sah in dem Simon, den er berufen hat, sah er schon den Petrus und den Fels, auf den man sich verlassen kann. Und es war alles schon da, alles in diesem Blick, den er hatte auf seine Menschen, von Anfang an. Und die mussten das auch nicht erst noch werden, sondern er hatte es schon in ihnen gesehen. Und deshalb waren sie es auch schon, von Anfang an. Sie haben ihn gesehen, was er für Sehnsüchte erfüllen kann. Und er hat in ihnen gesehen, wer sie tatsächlich waren. Und deshalb kam etwas zusammen von dieser Bewegung. Komm und sieh, da sind zwei Seiten zusammengekommen. Und wir nennen das Reich Gottes. Wenn das Reich Gottes kommt, passiert Folgendes. Gott sieht, was die Menschen brauchen. Das gehört zum Grundbekenntnis unseres christlichen Glaubens. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er weiß, was die Welt braucht. Und deshalb sagt Jesus auch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und Johannes der Täufer wird kurz Zeit später fragen, bist du es denn, der da kommen soll? Und Jesus sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf, Gefangene werden befreit. Jesus wusste, was Menschen brauchen und er hat es ihnen gegeben. Die Sehnsüchte seiner Zeit erfüllt, weil er sie gesehen hatte. Jesus sieht, wer sie sind. Und in diesem Blickkontakt zwischen Jesus und den Jüngern passiert das ganze Reich Gottes. Da fängt es an. Und da ist alles schon drin, dieser Blickkontakt. Da musst du nicht erst irgendjemand werden, besser werden, da ist alles schon drin. Sie sehen ihre Sehnsüchte in diesem wunderbaren Menschen, Jesus, erfüllt. Und sie erkennen darin Gottes Geschichte mit ihnen ganz persönlich. Er sieht in ihnen nicht das, was er gerne von ihnen hätte, sondern was sie sind und sagt, dass Gott genau das für sich gebrauchen kann. So kommt das Reich Gottes zusammen. Komm und sie. Und das ist das Faszinierende in dieser Geschichte, dass über das Sehen und durch das Erleben dessen, was wir sehen, sich alles ereignet. Natürlich geht es um ein inneres Sehen und Wahrnehmen. Wenn wir alle zusammen, wenn wir als Einzelne die Welt nicht mehr sehen, wenn wir nicht mehr hinsehen, was um uns herum passiert, werden wir wirklich blind, mit dem Herzen blind. Und Jesu Kritik an vielen Menschen um ihn herum war, dass sie blinde Führungsmenschen waren, blinde Blindenführer, weil keiner mehr hinguckt, weil keiner mehr wahrnimmt, was tatsächlich los ist. Die haben keine Sehnsucht mehr. Wenn du das Reich Gottes erleben willst, dann musst du deine Sehnsucht mitbringen, sie reinschmeißen in dieses Reich Gottes. Bring deine Sehnsucht mit. So geht Anfang bei Jesus. Bring das mit, was du eigentlich willst. Und Jesus wird dir zeigen, was davon durch dich in die Welt kommen kann. Und er sieht das alles schon in mir und in dir. Und sein Blick auf dich wird dich Vertrauen lehren, dass du mit deiner Sehnsucht und deinem Leben ein Beitrag bist für das Reich Gottes. Stellen wir uns das mal vor. Stell du dir das mal vor. Dich würde einer mit liebender Aufmerksamkeit ansehen, in der alles drin ist, was deine Sehnsucht ist und in dem alles drin ist, was du bist. Mit diesem Blick würde er dich anschauen. Was würde wohl passieren? Da, wo du Nathanael bist, der verbitterte Mensch, da würdest du vielleicht anfangen zu weinen und zu merken, ich bin zynisch geworden in dieser Welt, die eigentlich Hoffnung, Liebe und Annahme braucht. Und da, wo du vielleicht verletzt bist mit deinem Leben, würdest du vielleicht aufspringen und schreien, ich will das nicht, guck hier nicht hin, das tut mir weh. Aber da, wo wir anfangen, wo du anfängst, diesen Schmerz auszuhalten, da würde es vielleicht gleichzeitig anfangen, dass diese Wunde heil wird. Da, wo wir innerlich geschlagen wurden, fangen wir vielleicht plötzlich an zu vertrauen. Wir fangen an zu vertrauen, dass das, was wir sind, in Ordnung ist. Es ist in Ordnung. Jesus sieht dich in dieser Weise an. Und es kostet ihn ganz bestimmt ganz viel. Wenn schon Jesus die Berührung seines Gewandes alle Kraft gekostet hat, wie viel kostet es dann, sich in die Augen zu gucken und zu sagen, ich sehe deine Sehnsucht. Ich weiß, wer du bist. Und ich sehe, dass du das bist, was diese Sehnsucht erfüllt. Und ich sehe, dass du anderen ihre Sehnsucht erfüllen kannst. Ich weiß, dass du das mit Gottes Liebe tun kannst. Ich möchte mit meinen Augen, mit dem Blick Gottes, der Liebe Gottes, in dein Herz schauen. Und wenn uns das auch gelingen würde, nur so ein klitzekleines bisschen, wenn uns das gelingen würde, dann würden Menschen aufstehen und wieder in die Welt gucken und in ihre Verhältnisse und zu ihren Menschen, die sie haben. Und sie würden sich vielleicht endlich gegenseitig in Ruhe lassen. Mehr noch, sie würden sich mit liebender Aufmerksamkeit beschenken und damit entdecken, dass das Reich Gottes wieder ganz, ganz viele Anfänger findet. Nämlich Menschen, die sich erkannt wissen. Das ist das große alttestamentliche Wort für Liebe. Erkannt wissen. Ich bin erkannt. Einer erkennt mich. Er möchte mich nicht anders haben, sondern erkennt mich so, wie ich bin. Wenn dieser Blick nicht bei Jesus gewesen wäre, dann wäre diese Geschichte so nicht passiert. Es wären diese ganzen großen Titel nicht gekommen, diese Sehnsuchttitel und diese großartigen Berufungsgeschichten hätten sich nie ereignet. Und von daher füllen sie sich in diesem Text. Anfangen bei Jesus bedeutet, ich bringe meine Sehnsucht mit und ich fange an, mich wieder diesem Blick, diesen liebenden Blick von Jesus zu stellen, der mich nicht annimmt, weil ich so viel geleistet habe, sondern der mich annimmt, weil ich ein Suchender bin, weil ich in seinem Blick der liebenden Aufmerksamkeit alles finden kann, was zu meinem Leben gehört und was ich wirklich brauche. Diese Einladung Gottes, die gilt dir und sie gilt mir und sie gilt uns als Gemeinschaft. Komm und sieh, kommt und seht, sieh hin als der Mensch, der erkannt ist von Gott. Amen. Wir wollen miteinander singen. Zwei Lieder als Antwort auf das Gehörte, als Gebete singen wir sie, als Bekenntnisse. Einmal aus dem türkisen Liederbuch Nummer 155, Jesus, Erlöser der Welt. Und dann das Lied Nummer 167, ins Wasser fällt ein Stein. Und danach beten wir weiter.